so viele Augen schauen einen auf einmal an.
Schau den Auktionator, wie ein Männerakt von Schiele, wie er die Arme verdreht und jetzt wieder und die Arme wieder hinten verdreht.
Also gerade beim Schiele, da war so eine Spannung, da war so ein Knistern in der Luft.
Wichtig ist am Ende, wenn man dann klingt, ja, und zum ersten, zum zweiten, zum dritten und dann musste man schon den richtigen Preis, den richtigen Kunden oder der Nummer, die der Kunde genau. Dann zuordnen.
Es gab Kunden, die sich dann hinterm Vorhang versteckt haben und bei ihrem Los dann nur so schnell rausgezeigt haben.
Wir sind stolz auf die Tradition, aber ich hätte doch lieber einen Hammer.
Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast.
Wer schon einmal eine Live-Auktion im Dorotheum erlebt hat, der weiß, das ist kein normaler Verkaufsprozess. Das ist Nervenkitzel, ein Tanz. Eine gute Auktion fühlt sich fast an wie ein Theaterabend, mit präzisem Timing, überraschenden Wendungen und einer Hauptrolle, die alles zusammenhält. Den Auktionatorinnen, Auktionatoren. Zwei von ihnen nehmen uns heute mit hinter die Kulissen. Sie erzählen, wie man diesen außergewöhnlichen Beruf lernt, wie man vielleicht doch noch ein Gebot mehr herauslockt, welche Rituale sie vor einer Auktion haben und ob man als Auktionatorin, Auktionator eigentlich auch Vorbilder hat. Ich bin Andreas Maurer. Hallo und herzlich willkommen zum Dorotheum-Podcast.
Katalog Nummer 12. Altschliff-Diamant-Ohrgehänge mit unbehandelten Saphiren für 1.700 Euro.
Camilla Tinnacher, Leiterin Client Advisory Service und Auktionatorin, hier bei einer Dorotheum-Schmuck-Auktion.
1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.200.
Oder darf's lieber ein Tizian sein?
Which was once in historically very important collections, including those of celebrated Christina, Queen of Sweden, of Philip II, the Duke of Orleans.
Raphael Schwarz vom Client Advisory Service ist ebenfalls begeisterter Auktionator.
300 clients at the moment via live bidding and therefore I open the bid for the Titian with a starting price of 600.000.
Man kann's oder man kann's eben nicht. Viele halten den Job für eine Art Naturbegabung. Aber stimmt das? Camilla Tinnacher über ihren Weg zum Auktionspult.
Also ich habe mich damals bei meinem damaligen Chef beworben und habe gesagt, ich möchte das unbedingt machen, was muss ich dafür tun, was muss ich dafür lernen? Und er hat das dann intern besprochen und dann habe ich so One-on-One-Training von ihm bekommen. Also zuerst einmal musste ich die AGBs auswendig lernen, das war so die erste Hürde. Und danach war ich immer bei den Auktionen dabei, bei kleineren und zuerst nur als Rufer. Und dann nach 3-4 Auktionen habe ich meine erste kleine Auktion selber geleitet. Das war damals eine Schmuckauktion. Und das war sehr, 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 sehr aufregend. Kann ich mich noch erinnern.
Und falls Sie jetzt auch denken, ein Rufer, was genau ruft der oder die da eigentlich? Der Begriff klingt geheimnisvoll, beschreibt aber eine sehr einfache Aufgabe. Ein Rufer, eine Ruferin unterstützt die Auktion im Saal. Er oder sie liest das nächste Los laut an, also die Losnummer, den Künstler, die Künstlerin und den sogenannten Rufpreis, also den Startpreis eines Lots. Zum Beispiel Lot 5, Alfons Walde, Startpreis 100.000 Euro. Danach wird der Zettel an die Person am Pult weitergegeben, die dann die eigentliche Auktion übernimmt. Also das Steigern, das Führen der Gebote und schließlich den Zuschlag mit der bekannten Dorotheum-Glocke. Rufer und Auktionator sind also ein eingespieltes Duo. Aber oft werden Auktionen auch nur vom Auktionator oder der Auktionatorin geleitet.
€120.000 sind geboten. Bonjour. 120.000 für unseren Live-Bieter aus Frankreich. Und 120.000 für unseren Live-Bieter aus Frankreich. Je vous remercie. Zum dritten.
Für Camilla Tinnacher war die erste eigene Auktion ein echter Herzklopfmoment. Verständlich. Eine große Bühne, ein internationales Publikum und alles hängt an der eigenen Stimme.
Und so viele Augen schauen einen auf einmal an und es war damals eine Auktion, wo wir diese ganz langen Nummern hatten, die man vorlesen musste und ich habe mich, ich glaube, 5-mal verlesen pro Los. Also es war wirklich, es war einfach aufregend, ja.
Auch Profis versprechen sich also bei einer Auktion, meint Raphael Schwarz.
Wenn man nicht zu viel nachdenkt, dann funktioniert das eh. Wenn man dann während dem Bieten gerade auf einem Bild und dann eine falsche Zahl sagt, ist okay. Wichtig ist am Ende, wenn man dann klingt, ja, und zum ersten, zum zweiten, zum dritten und dann müsste man schon den richtigen Preis, den richtigen Kunden oder der Nummer, die der Kunde hat, dann zuordnen. Also da darf dann absolut kein Fehler passieren. Aber am Weg hin, wenn man sich verspricht, dann sagt es höchstens für einen Lacher. Ja.
Allein das Endgebot muss stimmen. Das ist der Verkaufspreis und der ist rechtlich bindend. Die Kolleginnen, Kollegen, die an den Bietertelefonen sitzen, passen auch immer mit auf. So war es auch beim ersten Auktionseinsatz von Raphael Schwarz.
Also ich habe hier Marketing begonnen und habe dann das erste Mal eine Charity-Auktion gemacht. Ich habe kein Training bekommen, es hat mir niemand gezeigt, wie es geht, also habe ich es einfach gemacht.
Eine gesetzlich geregelte Ausbildung für den Beruf Auktionatorin, Auktionator gibt es nicht. Die Abhaltung von Auktionen unterliegt aber strengen rechtlichen Rahmenbedingungen. Um als Auktionator tätig zu sein, muss man Mitarbeiter eines gewerbeberechtigten Auktionshauses sein. Die Tätigkeitsbeschreibung liest sich laut AMS-Katalog jedenfalls so. AuktionatorInnen versteigern Gegenstände oder Immobilien, zum Beispiel Schmuck, Gemälde oder Häuser. Ihre Aufgabe ist es, die zu versteigernden Waren zuerst zu prüfen und ihren Wert zu schätzen. Sie beraten die AuftraggeberInnen und informieren sie über gesetzliche Vorschriften. AuktionatorInnen leiten die Auktion und achten dabei auf die Reihenfolge der Bietenden. Sie nehmen auch telefonische Angebote entgegen. Sie versuchen immer, den bestmöglichen Preis zu erzielen und erteilen dem Letztbietenden das Kaufrecht. Die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten, also die Do's und Don'ts für den Job, werden betriebsintern, meist in einer kurzen Einschulung vermittelt. Grundvoraussetzung ist aber, die Kontrolle im Raum zu haben und mit Zahlen umgehen zu können. Ein Auktionator, eine Auktionatorin muss Präsenz ausstrahlen und sich wegen der vielen Online-Bidder auch vor der Kamera wohlfühlen. Neben dem Verkaufen geht es darum, das Publikum zu unterhalten, sind Raphael Schwarz und Camilla Tinnacher überzeugt.
Ja, weil ich glaube, dadurch, wenn die Leute gut aufgelegt sind, lassen sie sich vielleicht mehr dazu bringen, weiter zu steigern oder doch mitzusteigern. Wenn es dann schon sehr hoch gegangen ist und auf alle Fälle bei einer Saalauktion, wo man den Kundinnen und Kundinnen in die Augen schauen kann, dann noch einmal lieb lächelt und zuzwinkert, dann funktioniert es oder auch nicht.
I can sell it for 65. Is there another bidder on the phone? Jemand noch im Saal? 70.000 gehen in die Schweiz. At 70.000. 85? 85? Possible? 82.000 gegen Sie und Sie müssen nicht 85, sondern 84 können Sie bieten.
Auch wenn man manche Bieter gar nicht sieht, weil sie online oder am Telefon mitsteigern, spielt der Kontakt eine große Rolle.
1.500 am Telefon, Günther. Zum zweiten. Und 1.500 Euro für deinen Kunden am Telefon, Günther. Zum dritten.
Ab und an gibt es daher nach der Auktion auch Lob für die Zeremonienmeisterin oder den Zeremonienmeister. Camilla Tinnacher und Raphael Schwarz.
Einige Kunden möchten dann möglichst schnell wieder weg und natürlich nicht erkannt werden. Und dann gibt es schon einige Personen, die auch kommen und sagen, sie haben was toll gemacht oder vielen Dank oder schön, dass die Auktion im Saal war. Man bekommt schon Komplimente. Ich glaube, du mehr als ich, Raphael. Du tanzt mehr.
Tatsächlich, bei den ersten Live-Bidding-Auktionen, also die Live-Auktion im Saal, die auch über eine Kamera mitgemacht wurden, das wir damals gestartet haben bei Covid. Und da haben wir diese Maria Lasnik gehabt. Und das ist hochgegangen. Da war ein Bieter am Telefon und ein Bieter über Live-Bidding, über die Kamera, den ich tatsächlich nicht gesehen habe. Und dann ging es über 1 Million und dann ging es noch einen Schritt, 1,1 Millionen. Und dann hat der aufgehört zu bieten und der Telefonbieter hat es bekommen. Und da war ich so neugierig, habe ich am nächsten Tag angerufen. Das war in London, damit ich mal weiß, mit wem ich überhaupt dann geboten habe. Und die waren wahnsinnig netter Herr und dann habe ich gesagt, sorry, aber wenn Sie schon so hoch geboten haben, warum nicht dann noch einen Schritt? Was war eigentlich? Was hat Sie wirklich nicht mitzubieten? Sagt also, wir haben uns das Covid zu Hause alle einen Laptop hingestellt, meine Frau und ich, zum Sofatisch und sind nebeneinander gesessen und ich habe gedrückt und dann, als es dann schon so hoch war, nahm sie meine Hände auf ihren Schoß und hat mich nicht mehr weiterbieten lassen. Also tatsächlich, man kriegt super Feedback, wenn man sich nur traut zu fragen.
Das war aber nicht immer so, erinnert sich Camilla Tinacher.
Als wir noch Live-Auktionen hatten vor Covid im alten Auktionssaal, bevor er umgebaut wurde, hatten die Käufer oder die Bieter, teilweise Bieterinnen, sehr seltsame Strategien. Also es gab Kunden, die sich dann hinterm Vorhang versteckt haben und bei ihrem Los dann nur so schnell rausgezeigt haben oder die dann nur ganz minimal den Bleistift gehoben haben. Und das war immer sehr spannend, ob man sie dann sieht oder ob man sie nicht sieht. Also die unterschiedlichsten Bietstrategien. Es hat Leute gegeben, die haben sich hinter ihrem Vordermann versteckt in der Sitzreihe. Da hat man sehr viel gesehen, ja.
Sicher, heute gibt es immer mehr Online-Auktionen. Wer aber ein Live-Event beobachtet, merkt schnell, es ist eine Art Tanz, der dabei Bietergefechten aufgeführt wird. Da werden große Gesten mit den Händen geschwungen, manchmal auch überkreuzt, um immer anzuzeigen, wer denn gerade das höchste Gebot abgegeben hat. Szenenapplaus ist auch keine Seltenheit.
And 4.100.000 going to Peter. Thank you so much. Zum Dritten. Ich habe noch 100 andere Lose, bleiben Sie da. Und die sind nicht so teuer.
Ob man diese Choreografie eigentlich üben muss, frage ich Camilla Tinacher und Raphael Schwarz.
Es kommt aus dem Bauch heraus, ja. Also vor allem, wenn man dann schon eine halbe Stunde, eine Stunde oder eineinhalb Stunden macht, dann bewegt man sich gerne. Letzte Woche hatten wir diese große Auktion mit einem Schiele und ein Kunde, es war zwar nicht gerade Schiele und es war auch eine Dame, eine nackte Dame auf dem Papier gemalt von Schiele und ein Kunde, der telefoniert hat mit einer Kollegin aus Frankreich, also ich kann nicht Französisch, aber hat gesagt, schau den Auktionator, wie ein Männerakt von Schiele, wie er die Arme verdreht und jetzt wieder und die Arme wieder nach hinten verdreht, ja, es war sehr lustig. Ein gutes Kompliment, darüber habe ich mich gefreut.
Das lernt man spontan, also ich zeige immer auf die Person, die gerade den Zuschlag hat oder wenn sich zwei Personen quasi gerade ums Los zwei Personen bieten, dann wechsle ich immer die Arme so ab. Aber das kommt aus dem Bauch heraus, also da habe ich nichts einstudiert. Oder ich schaue mir natürlich Videos von anderen Auktionatoren an, wie die das machen.
Von mir?
Vorrangig natürlich immer von Raphael, aber den schaue ich mir eigentlich eher live im Auktionssaal an und versuche da so ein bisschen einen Input zu bekommen, aber grundsätzlich mache ich das aus dem Bauch heraus. Ich versuche mich eigentlich nicht so sehr darauf zu konzentrieren, ich bin eher auf die Kunden und auf die Bietschritte und auf das Los selbst konzentriert.
Wenn es aber für eine Choreografie keine Anhaltspunkte gibt und die nur aus dem Bauch heraus entsteht, hat man dann vielleicht andere Vorbilder? Ja, verrät Camilla Tinacher. Sie sei ein Fangirl von Auktionatorin Phyllis Kauf von Sotheby's. Das darf auch in einem Dorotheum-Podcast erwähnt werden.
Die finde ich sehr toll. Die hat einen tollen Style, die hat ein tolles Auftreten und sie ist auch je nach Auktionsart oder nach quasi versteigerten Objekten, Kunstwerken, ist immer ein bisschen anders. Manchmal ist sie ein bisschen strenger, manchmal ist sie ein bisschen weicher und sie kann sich sehr gut auf Situationen einstellen. Finde ich sehr, sehr toll, finde ich sehr bewundernswert.
Und wir kommen zum letzten Los der heutigen Auktion. Katalog Nummer 211, Deckeldose für 600 Euro. 650, 700, 750, 800, 850.
Jede Auktion ist ein bisschen anders. Ein wichtiges Blatt von Schiele bringt eben eine andere Spannung mit sich als ein Weihnachtsschmuck. Auch wenn der Sammlerinnen und Sammlern genauso viel Freude bereitet.
Das Publikum ist unterschiedlich. Also gerade bei Schiele oder bei moderner Kunst haben wir viel mehr Telefonbieter noch, viel mehr Livebieter. Es ist oft die Energie im Saal auch eine ganz eine andere. Also gerade beim Schiele, da war so eine Spannung, da war so ein Knistern in der Luft. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Raphael.
Man baut auf alle Fälle die Dramaturgie anders auf. Ja. Also wenn man das jetzt das zehnte Los für einen kleinen Betrag, der auch sehr gut ist und allen was bringt, aber wenn es um so große Kunstwerke geht und die man lange hinarbeitet, lange vorbereitet sind, dann baut man die ganze Dramaturgie der Auktion dementsprechend auf, dass auch die Spannung immer mehr steigt. Das ist wie eine Oper und wie ein Dirigent, der das Tempo bestimmt.
Bei der Schiele-Auktion, wir haben das millionenschwere Blatt ja auch im Dorotheum-Podcast präsentiert, hat das etwa so geklungen.
Zum Ersten, zum Zweiten, in Egon Schiele für 2.700.000, 2.700.000, zum Dritten. Thank you very much. Dankeschön, vielen Dank.
Wer jetzt aber glaubt, Auktionatorinnen, Auktionatoren kommen am Abend ins Haus, läuten eine Glocke und gehen wieder, weit gefehlt. Sie begleiten Kundinnen und Kunden schon vor der Katalogerstellung, kennen jedes Werk, jedes Detail.
Gerade wir beide, wir sind im Client-Service, das heißt, wir bieten vorher die Werke Kundinnen und Kunden an, sie zu betrachten und sich dafür zu interessieren und ihnen den Zustand zu beschreiben oder sie herzubringen ins Haus, damit sie sehen und sich dann zu registrieren für eine Auktion. Also ich gehe in eine Auktion und kann den Katalog mehr oder weniger auswendig. Ja? Das ist auch wichtig, damit eben diese Dramaturgie funktioniert.
Und dann wäre da noch die persönliche Vorbereitung. Atemübungen vor der großen Show? Ein bisschen Yoga? Nein, meinen Camilla Tinacher und Raphael Schwarz und verraten ihre Auktionsrituale.
Ich gehe mal zum Friseur. Bei mir müssen die Haare sitzen. Wenn die Haare sitzen, wenn sie ordentlich gefüllt sind, der Haarspray drinnen ist, dann passt das. Vorbereiten tue ich mich sowieso, den Katalog lernen, durchschauen, in die Schaustellung gehen, aber am Tag der Auktion gehe ich in der Früh immer Haare föhnen.
Ja, also ich tue mir auch die Haare föhnen. Nein, das tue ich, weiß ich nicht, wir trinken davor etwas, aber keinen Alkohol natürlich, sondern, weiß ich nicht, ein Espresso oder ein Energy Drink, ja. Auf alle Fälle die Stunde davor mache ich nichts, das mit der Auktion zu tun hat. Versuche ich zumindest nicht. Und wir versuchen, das möglichst entspannt zu sehen, weil das ist dann schon alles gelaufen.
Dennoch, das Dorotheum ist berühmt für seine Traditionen. Während andere Häuser den Hammer schwingen, erklingt hier eine Glocke. Vergleichbar mit der im Hotelgewerbe üblichen Portier- bzw. Empfangsklingel. Das finale Pling begleitet im Dorotheum seit jeher die Bieter und fixiert das Endgebot.
Die klingt sehr gut.
Grauenhaft. Ich hätte natürlich lieber einen Hammer, weil steigert und steigert und wird immer emotional und dann geht's höher und höher und dann wird's lauter und lauter. Sagen wir ersten, zweiten und dritten, macht's bing, ja. Und man sagt halt, to hammer down the price. Aber die Glocke ist halt Tradition und wir leben von dieser Tradition und wir sind stolz auf die Tradition, aber ich hätte doch lieber einen Hammer.
Ich finde die Glocke sehr toll, weil dann habe ich nichts in der Hand, sondern ich kann einfach draufhauen, habe den Stift meistens, ich habe meistens meinen Stift in der Hand.
Ja eben, ich hätte lieber etwas in der Hand beim Dirigieren. Ja,
ich brauche dir das nächste Mal meinen schönen Kugelschreiber.
Ja, gut, habe ich auch.
Ja, ich habe schon tatsächlich ein paar Mal daneben gehaut. Wir haben früher, bevor Covid, hatten wir noch mehr Saalauktionen und glaube ich eine Spielzeugauktion und irgendwie beim 500. Los habe ich es dann nicht mehr getroffen und das war dann natürlich ein großes Gelächter im Saal, aber das kann man ja dann schnell wieder nachholen.
Im Gegensatz zum weltweit manuell geschwungenen Hammer kann es freilich vorkommen, dass die Mechanik der Auktionsglocke im Trubel einer Versteigerung plötzlich auslässt. Alles schon da gewesen, weshalb man im Dorotheum immer eine Reserve parat hat. Auch beim Glockenschlag gibt es keine Vorgaben, erklären Camilla Tinacher und Raphael Schwarz. Eine Übeglocke hat aber auch keiner der beiden zu Hause.
Nein, ich habe das nicht geübt. Ich haue einfach so drauf, wie ich es gerade erwische. Manchmal bin ich ein bisschen euphorischer, dann haue ich ein bisschen stärker drauf.
Gerade wenn der Preis höher ist.
Dann haue ich ordentlich drauf. Einzementieren, das Maisboot.
Und wie lange hat Raphael Schwarz eigentlich für diesen Pling trainiert?
Jahre.
Meine Damen und Herren, das war das letzte Los der Auktion. Falls Sie noch weitere Informationen wünschen, unsere Fachabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend oder Nachmittag. Und herzlichen Dank. Ende der Auktion.
Und egal ob Hammer oder Glocke, ob Millionenwerk oder Weihnachtsschmuck, am Ende zählt, was Camilla Tinacher und Raphael Schwarz uns in diesem Podcast verraten haben. Nämlich, dass Auktionieren eine Kunst ist und ein kleines bisschen Show. Und diese können Sie im Dorotheum auch live erleben. Auf der Online-Seite sehen Sie, wann die nächsten Saalauktionen stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos. Fürs Mitbieten muss man sich jedoch registrieren. Alle Infos dazu gibt's wie immer auf dorotheum.com. Das war Über den Wert der Kunst, der Dorotheum-Podcast. Mein Name ist Andreas Maurer und im Namen des Dorotheum-Teams verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.